Willkommen zurück zur achten Nacht, ein Stern in Babylon. Eine Nacht besonderer Art. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, es war in den Tagen des Königs Herodes, da kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn zu verehren. So überliefert im Matthäusevangelium im zweiten Kapitel. Eine Nacht, die für uns tief in der Welt der Märchen stattfindet, im Legendären. Uns scheint, hier komme so viel des Unwahrscheinlichen zusammen, dass es kindlich wäre, die Geschichte anzunehmen, wie sie dasteht. Aber sehen wir zu. Wer sind die Magier? Wir reden auch von den Weisen aus dem Morgenland oder auch von den heiligen drei Königen. Aber Magier bedeutete damals etwas sehr Genaues. Ein Magier war ein Angehöriger der parthischen Priester- und Richterkaste. Das Wort bedeutet ungefähr so viel wie Träger eines Bundes mit Gott. Zur Zeit der Geburt Jesu hatte sich die Bedeutung ausgeweitet auf die Wissenschaftler, die die uralte Priesterweisheit Babylons bewahrten, ihre Mathematik und Astronomie, aber auch ihr Zauber- und Traumdeuterwesen und die babylonische Tradition und die persische Überlieferung verbanden. So erscheinen eine ganze Anzahl Begriffe in unserer Geschichte, die aus der astronomischen Fachsprache kommen und uns warnen, allzu rasch von einer Legende zu sprechen. In den meisten deutschen Übersetzungen heißt es: Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Genau heißt es aber: Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen. Im Aufgang ist ein Fachausdruck für das Sichtbarwerden eines Sternes in der Morgendämmerung, und zwar dort, wo die Sonne aufgeht. Das Wort, das die Magier für Stern gebrauchen, war damals gleichbedeutend mit dem Namen des Jupiter. Auch die andere Wendung, dass der Stern stillstand, ist ein astronomischer Ausdruck. Für den Astronomen ist bei den Bahnen der Planeten der Zeitpunkt wichtig, zu dem ein Planet stillzustehen scheint, weil er sich anschickt, in eine Gegenbewegung überzugehen. Und wenn Herodes fragt, wann der Stern erschienen wäre, so gebraucht er ein Wort, das in der Fachsprache das erste Erscheinen eines Sterns im Frühaufgang bedeutete. Nach heutiger Erkenntnis sahen die Magier den Planeten Jupiter in einer Verbindung mit dem Planeten Saturn. Sie sahen also eine Sternkonjunktion, und zwar im Sternbild der Fische. Jupiter war ihnen der Stern der Könige, Saturn der Stern der Juden. Das Sternbild der Fische deutete auf das südliche Syrien, also das heutige Israel hin. Diese beiden Planeten kamen einander im Jahr 7 vor Christus, also in dem Jahr, das wir nach dem Zeitpunkt der Steuererhebung des Augustus als das Geburtsjahr Jesu ansehen, dreimal so nahe, dass sie fast als ein einziger Stern erschienen. Das erste Mal vom 29. Mai bis 8. Juni, das zweite Mal vom 26. September bis 8. Oktober, das dritte Mal vom 5. bis 15. Dezember. Das ist ein Vorgang, der sonst über viele Jahrhunderte hin nicht vorkommt. Für die parthisch-babylonischen Magier bedeutete die Himmelserscheinung des Jahres 7: Im südlichen Syrien muss ein hochbedeutsamer jüdischer König geboren sein. Auf Keilschrifttafeln finden wir wiederholt Sätze wie: Wenn das und das geschieht, dann wird ein großer König im Westen aufstehen, dann wird Gerechtigkeit, Friede und Freude in allen Ländern herrschen und alle Völker beglücken. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Bruchstück einer Tontafel, die in der Sternwarte des Sonnentempels von Sippar am Euphrat gefunden wurde. Auf ihr lesen wir Folgendes: Auf Befehl meines Herrn und meiner Herrin, eine Vorausberechnung. Im 305. Jahr der Seleukiden-Ära, Klammer auf, das ist das Jahr 7 vor Christus, Klammer zu, Juni, Juli, Jupiter und Saturn in den Fischen. Venus im Löwen, Mars in der Waage. Jupiter steht im Ende der Fische zum ersten Mal still. Am 24. Juli steht Saturn im Ende der Fische zum ersten Mal still. Am 7. September Vollmondmorgen. Am 15. September Jupiter steht vor Sonnenuntergang zum letzten Mal still. Dazu gibt es eine Zeichnung und diese Zeichnung zeigt diese drei Male, wo der Saturn stillsteht und sich diese Konjunktion von Jupiter und Saturn ereignete, wie die Planeten also sich in ihrer engen Verbindung hin und her bewegen, nie mehr als 3 Grad voneinander entfernt und wie sie, während jeder zweimal eine Umkehr vollzieht, also stillsteht, 3-mal einander nahe kommen. Dann gibt es schraffierte Felder, 3 schraffierte Felder für dieses dreimalige Stillstehen. Das sind die Stellen der Konjunktion. Die Angaben lassen sich heute nachrechnen. Kepler hat schon am 10. Oktober 1604 in Prag eine solche Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn beobachtet und sie mit der vom Jahr 7 vor Christus in Verbindung gebracht. Wenn wir lesen, der Stern sei stehen geblieben, als die Magier nach Bethlehem kamen, dann ist für uns die Grenze des Glaubhaften überschritten. Aber das Wort bezeichnet nichts anderes als jene Umkehr des Planeten. Die Magier kamen dahin zu einer Zeit, in der der Stern eine seiner Wendungen vollzog. Beachtet man die Deutung, die die Sternwarte von Sippa dem Vorgang gegeben hat, liegt es nahe, dass sich einige der Magier auf die Reise begaben. Ich stelle mir vor, wie sie den Euphrat entlang durch das Land reisen, durch Mesopotamien, das in unseren Tagen so schrecklich zerstört wurde, durch Jordanien, das die Flüchtlingsströme des letzten Krieges sah, vielleicht auch durch Syrien über Palmyra und Damaskus und durch Israel bis nach Jerusalem. Durch alle diese Länder, in denen 1991 der grauenvolle Krieg tobte, einer der Hunderte, von denen die Geschichte weiß. Und sie gehen nach den Sternen. Ich habe seinerzeit, also Jörg Zink seinerzeit, als Flieger des Zweiten Weltkriegs gelernt, Navigation nach den Sternen zu treiben. Ich habe es auch getan, als ich vor Schluss des Krieges versuchte, der Gefangenschaft zu entgehen, indem ich mich bei Tage eingrub und bei Nacht nach den Sternen wanderte. Ich kann mir leicht vorstellen, wie sie durch die kühle Nächte gewandert sind, immer nach den Sternen schauend, wie es bis heute die Nomaden tun. Mir ist der Weg der Magier nicht so sehr eine Legende, sondern etwas sehr Nachfühlbares, sehr Reales auf den Sandpisten zwischen dem Euphrat und Bethlehem. Für mich hat auch das Lied des Jesaja einen sehr konkreten Sinn. Steh auf, nimm Licht in dich auf. Vor dir ist ein Licht und der Glanz Gottes geht auf über dir. Denn schau, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, und über dir geht Gott auf und sein Glanz erscheint über dir. Aus Jesaja 60. Binde deinen Karren an einen Stern, hat Leonardo da Vinci gesagt. Ein paar Männer also wandern oder reiten in der Dunkelheit durch die syrische Wüste unter einem Stern. Es ist seltsam, dass auch in unserer Zeit, die in solchen Geschichten, Legenden, Fantasien, Erfindungen erblickt, diese Reise, von der wir so wenig wissen, zu den von Künstlern immer und immer wieder beschworenen Urbildern des wandernden Menschen gehört. Dieses Vertrauen, nach den Zeichen eines Sterns auf der Erde einen Weg zu einem unbekannten Ziel zu suchen und die Gnade, es tatsächlich zu finden, scheint uns Heutige tief zu berühren, uns, denen nichts so sehr fehlt wie das Vertrauen in unseren Weg, in unsere Ziele oder gar in einen Gott, dass er uns Zeichen gäbe, wohin die Reise zu gehen habe. Wie sollte ein Naturereignis, noch dazu eines von außerhalb unserer Erde, einen zutreffenden Hinweis enthalten können auf einen Vorgang in der Geschichte des Menschen? Wie sollten die verschiedenen Schichten oder Räume der Natur eine Botschaft füreinander haben? Wie sollte der Sternenhimmel zu mir, dem beobachtenden Menschen, reden können? Wie sollten Stern und Erde, Natur und Mensch vom selben Ereignis berührt sein können? Das Erstaunliche ist das Vertrauen der fremden, unbekannten Männer, der Weg, den sie auf der Erde suchen, werde sie an den von den Zeichen am Himmel gemeinten Ort führen und, was die Sterne sagten, werde sich auf der Erde als wahr erweisen. Könnte es nicht sein, dass auch uns eine Wirklichkeit zugänglich würde, die wir vergessen und verdrängt haben? Könnte unsere Aufgabe nicht die sein, dass wir uns bisher ausgesparten, verleugneten, vergessenen Wirklichkeiten neu öffnen und es in Kauf nehmen, dass man uns rückständig oder Schlimmeres schilt? Könnte es nicht sein, dass sich ein Weg zeigte, auf dem der neurotische Mangel an Vertrauen, der das Daseinsgefühl der Menschen um uns her bestimmt, ausgefüllt würde und auf dem sich uns eine größere, eine reichere, eine tiefere Wirklichkeit offenbarte als die, die wir kennen, und wir fähig würden, uns ihr mit einem neuen Vertrauen zuzuwenden? Am Ende des Weihnachtsfestkreises feiern wir am 6. Januar das Fest der Erscheinung Christi, das ursprüngliche Weihnachtsfest. Später, als man Weihnachten auf den 25. Dezember legte, wurde der 6. Januar zum Fest der heiligen drei Könige, der Magier der Weihnachtsgeschichte. Weil aber die Besucher aus dem Osten, die zu dem Kind von Bethlehem reisten, aus einem fremden Land kamen, aus einem heidnischen, weil sie die ersten waren, die aus einem fernen Volk zu Christus fanden, wurde der 6. Januar zum Tag der Mission. Ich erinnere mich. Ich war 10 Jahre alt, da war ich in den Winterferien bei meinem Großvater, bei meinen Großeltern im Allgäu. Mein Großvater, ein frommer Mann, ein Landjäger und Flurschütz, einstens stolzer Uhlan des württembergischen Königs, hatte nichts gegen die heiligen drei Könige. Im Gegenteil, er mochte sie. Es waren ja immerhin Könige. Aber er hatte etwas gegen den Tag der Mission. Er ging das ganze Jahr jeden Sonntag zur Kirche, aber nicht am 6. Januar. Wenn man heute Mission treiben will, sagte er zu mir, dann soll man die Gottlosen bei uns bekehren. Es gibt genug davon, aber nicht die Menschen in Afrika oder Asien. So gingen wir am 6. Januar miteinander durch den Wald, ich an seiner Hand. Richtig daran scheint mir, dass die Geschichte von den Magiern etwas erzählt, das mit unseren Vorstellungen von christlicher Mission schwer zu verbinden ist. Mission besagt für uns, die Heiden leben fern von Gott. Sie können ihn nicht finden. Darum gehen wir hinaus und bringen ihnen die Wahrheit, das Evangelium. Die Geschichte von den Magiern aber sagt in etwa das Gegenteil. Da kommen Leute aus einer, wie wir zu sagen pflegen, primitiven Religion. Sie beschäftigen sich mit Astrologie und anderen okkulten Dingen. Sie sehen eine Erscheinung am Himmel, gehen der Sache nach und erkennen, da muss bei den Juden etwas geschehen sein. Ihre heidnische Naturreligion führt sie, bis irgendein Schriftgelehrter oder Priester in Jerusalem ihnen etwas Genaueres sagen kann. Es gibt also einen Weg, der umgekehrt läuft als der Weg der Mission. Ich glaube, unsere Kirchen haben das Brisante an dieser Geschichte selten begriffen. Wir haben ja selten begriffen, wozu die Mission der Europäer in der Welt immer wieder geführt hat. Zu Eroberungen und Kolonisation, auch zur Ausbeutung der fremden Menschen durch christliche Staaten. Wir haben ihnen nicht nur den Glauben gebracht, sondern auch die Armut. Die Zerstörung ihrer Lebensordnungen und Gemeinschaften, den Alkohol, nicht nur die Medizin, auch den Hunger, nicht nur die Frömmigkeit, auch die Gottlosigkeit. Die Geschichte von den Magiern sagt, die Richtung ist umgekehrt. Die Männer haben in ihrer fremden Naturreligion ein Zeichen von Gott empfangen und ehe irgendein Zeitgenosse unter den Priestern in Jerusalem etwas von Christus wissen konnte, kommen Sie dort an und fragen nach ihm. Ich meine, wir hätten an diesem Punkt umzudenken. Mir scheint, es spiegle sich in dem harten Anspruch auf die alleinige und einzige Wahrheit des christlichen Glaubens eben doch das Muster der europäischen Kolonial- und Industriezivilisation, die sich berufen wusste, der Welt das Heil, die Kultur, das Wissen und eben auch den Glauben beizubringen. Ich meine, wir täten gut daran, mit fremdem Wissen, fremder Erfahrung und fremden Glaubensweisen behutsamer umzugehen, ehrfürchtiger, freundlicher und weniger rechthaberisch. Wir gäben damit nicht die Wahrheit preis, wohl aber gestünden wir ein, dass die Wahrheit weder an den kirchenamtlichen Lehrsätzen zu messen sei, noch an den provinziellen Maßstäben, mit denen man sich in allerlei christlichen Zirkeln der eigenen Wichtigkeit versichert. Ich stelle mir einen der Menschen vor, die in einer sogenannten primitiven Kultur und Religion angehören. Er redet zu einem Gott, den er bei einem bestimmten Namen zu nennen gelernt hat, und klagt ihm sein Elend oder bittet ihn um Hilfe. Wer hört seine Stimme? Der von ihm sogenannte Gott mag einfältigen oder falschen Vorstellungen sein Wesen verdanken und mag mit Recht und Grund als falscher Gott, als Götze gar bezeichnet werden. Er ist also nicht vorhanden. Er lebt nicht. Gut, aber wer hört den Ruf des primitiven Beters? Ich bin überzeugt, der wirkliche Gott, von dem die Bibel sagt, er erforsche die Herzen, sieht ihn, hört ihn, nimmt ihn wahr samt allen seinen Irrtümern, wie er uns Christen wahrnimmt samt allen unseren Irrtümern und Anmaßungen, der Beter erreicht, wie immer sein Gott aussehen mag, also den wirklichen Gott. Ich bin eine lange Reihe von Jahren auf der Spur der antiken Götter gegangen, der nahöstlichen, in Persien, im Irak, in der Türkei, in Syrien, im Libanon, in Jordanien, Israel, in Arabien und in Ägypten. Dabei habe ich versucht, die Anmaßung abzulegen, die sich unter Christen darin äußert, dass sie behaupten, allein in den Propheten des Alten Testaments, in Jesus Christus und seinen Aposteln habe Gott sich offenbart. Jahrtausende lang lebten Menschen auf der Erde, entwickelten sich, formten ihre Kulturen, ihre Religionen, ihre Kunst und Literatur. Immer wieder traten große Zeugen menschlichen Nachdenkens und menschlicher Frömmigkeit auf. Ich habe dabei zu verstehen gelernt, dies alles geschah nicht ohne die Wirkung Gottes, nicht ohne die Wirkung seines Geistes. Ich bin überzeugt, alle Erkenntnis, die aus irgendeinem Menschen, irgendeinem Volk aufstieg, aus den Anfängen der Frühzeit, war Offenbarung Gottes. Niemand begreift irgendetwas von Gott, dem nicht Gott selbst sich mitgeteilt hätte. Wenn ich die Geschichte der Religionen in Gedanken mitgehe, ist dies ihr Ertrag. Niemand redet ernsthaft von Gott, dem nicht Gott selbst einen solchen Gedanken in Herz und Geist gelegt hätte. Die biblische Schöpfungsgeschichte erzählt, Gott habe den Menschen ihm zu einem Gegenüber geschaffen, als ein hörendes und sprechendes Wesen, nicht nur geeignet zu sozialem Umgang mit seinesgleichen, sondern vor allem und in erster Linie zum Hören und Antworten Gott gegenüber. Wie könnten wir damit die Vorstellung verbinden, Gott habe die Jahrtausende der menschlichen Entwicklung hindurch geschwiegen? Nein, Gott hat immer gesprochen, in den Erfahrungen, die Menschen mit ihrer Welt machten, mit Leben und Leiden, Lieben und Sterben und in den Bildern der äußeren wie der inneren Welt, in die Sehnsucht ihrer Seele nach Wahrheit hinein, nach Frieden und Geborgenheit, nach Gerechtigkeit und nach dem Segen des Leibes und des Ackers. Die Menschen aber nahmen immer so viel von der Sprache Gottes auf, wie es ihrem eigenen Zustand entsprach. Ich bin gewiss, alle noch so seltsamen Religionen der Geschichte oder der heutigen Welt gehören zum Garten Gottes und nicht alles, was wir Unkraut nennen, muss es auch in Gottes Augen sein. Nach der Bibel ist Gott der Gott aller Menschen und will ohne Ansehen der Person das Heil aller. Der Evangelist Johannes sagt, das göttliche Wort erleuchte als das wahre Licht alle Menschen, die in diese Welt kommen. Daran glaube ich, Klammer auf, Ewald Förschler auch, Klammer zu. Es sei denn, ich nehme an, Klammer auf, Ewald Förschler auch, Klammer zu, auch unter den Christen suche Gott sich erst einmal diejenigen aus, die ohne Irrtum seien. Ich rate, offen zu lassen, auf welche Weise Gott, der durch Christus zu uns gesprochen hat, zu anderen Zeiten, anderen Völkern, anderen Menschen und Kulturen redete. Ich rate zu Behutsamkeit im Umgang mit dem, was wir für falsch, für abwegig, für überholt halten. Ich rate dazu, dass wir die Menschen, wie immer ihre Gedanken klingen, und ihre Bilder aussehen und ihre Kulthandlungen und Gebete geschwisterlich annehmen, wie Jesus Christus die Menschen seiner Zeit und seines Landes angenommen hat und uns, so glauben wir, annimmt und annehmen wird. Was immer seit der Steinzeit an religiösem Verstehen und Erfahren geschehen ist, das geschah nicht ohne Gott. Das sagt die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Damit sage ich nicht, wir sollten nicht nach Asien und Afrika gehen, um dort das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium von der Entlastung, Heilung und Befreiung des Menschen, bekunden. Ich meine aber, wenn das Evangelium von Jesus Christus einmal unser eigenes Herz so verändert haben wird, dass wir die Menschen draußen brüderlich und schwesterlich annehmen können, dann werden wir gar nicht mehr so viel unternehmen müssen. Dann spricht das Evangelium aus sich selbst zu den Menschen fremder Kulturen, die auch in unserem Land aus- und eingehen und die so wenig von der Güte Gottes und der Christen bei uns erfahren. Die Magier jedenfalls brachten die Gaben ihres Landes, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen der dritten Welt uns Europäern viel bringen können, das uns neu ist und über dem wir unseren eigenen Glauben besser verstehen können. Es ist eine Umkehr fällig. Die Geschichte von den Magiern aus dem Morgenland kann uns zeigen, worin sie bestehen kann. Einen jungen Mann hörte ich neulich einen verträumten Typ. Er sagte, ich suche nach Erleuchtung, aber die Welt ist so brutal. Ich habe nichts als Feinde um mich herum, nichts als Höllenhunde. Ich suche die Erleuchtung, aber ich habe so viel Angst, dass ich nur überleben kann, wenn ich die Augen zumache. Woher soll da die Erleuchtung kommen? Lichter fallen mir ein, aber die Angst bleibt. Mit anderen Worten sagt er, Lichter fallen mir ein, Millionen Glühbirnen, die in Girlanden über die Straße hängen und Energie verzehren, Millionen Kerzen, die in Häusern angezündet werden, Millionen Sterne aus Goldpapier, die glitzern, wenn das Licht der Glühbirnen auf sie trifft, Flitter- und Glitzerzeug. Nichts als Lichter fallen mir ein. Vor allem fällt mir ein, dass es trotzdem in mir selber finster ist und in den anderen Leuten auch. Licht, das wäre was. Aber wer bringt schon Licht? Dies könnten wir doch mal versuchen. Es annehmen, dass es in uns dunkel ist, auch bei allen Lichtkaskaden von außen. Und nicht dorthin ausweichen, wo die Beleuchtung ist, sondern die Augen an die Dunkelheit gewöhnen und das Wort hören. Der Mensch, der im Finstern geht, sieht ein Licht. Und dann mitten in der lichtlosen Wirklichkeit unseres eigenen Herzens ein kleines Licht wahrnehmen, von einem Tag zum anderen deutlicher, wie einen Stern, der fernab unserer Welt seine Kreise zieht. Und dann dem nachgehen, was, kaum sichtbar, vor uns herleuchtet, wie es die Männer aus dem Osten taten, bis ihnen Christus das Licht aufging. Manfred Hausmann hat einmal von diesem Weg geredet in seinem Gedicht »Weg in die Dämmerung«. Es hebt schwermütig an und endet mit dem Trost, dessen er bedarf und dessen wir alle bedürfen. Trüb verklimmt der Schein, da der Abend naht, und ich geh allein den verschneiten Pfad, der, vom Hang gelenkt, mit gelindem Schwung hin und her sich senkt, in die Niederung. Birken, starr von Eis, Pfahlwerk, unbehauen, Dorn und Erlenreis, ein verwehter Zaun, geben seiner Spur anfangs das Geleit, dann gehört er nur der Unendlichkeit, die verdämmernd webt und ihn unbestimmt, wie er weiterstrebt, in ihr Dunkel nimmt. Reif erknirscht und Schnee unter meinem Schuh, Weg, auf dem ich stehe, dir gehör ich zu. Wer des Lichts begehrt, muss ins Dunkel gehen. Wer das Grauen mehrt, lässt das Heil erstehen. Wo kein Sinn mehr misst, waltet erst der Sinn. Wo kein Weg mehr ist, ist des Wegs Beginn. Das war die achte Nacht. Morgen dann die neunte Nacht. Sie ist die Nacht der Anbetung. Bis morgen also, bis dahin, bleibt behütet.